Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ein Pfarrer spricht im Religionsunterricht mit den Kindern darüber, dass Gott unser Schöpfer ist. Und dann fragt er, was sind denn wir Menschen? Und da meldet sich ein Schüler und sagt, die Menschen, das sind die Erschöpften. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nach fast 2 Jahren Corona, da fühlen sich viele erschöpft. Die Schülerinnen, die seit Herbst möglichst viel nachholen sollen, was sie davor in der langen Zeit des Homeschooling nicht machen konnten. Viele Erwachsene, sie versuchen trotz Einschränkungen irgendwie das sonst übliche Weihnachtsprogramm abzuspulen. Wenn dann Weihnachtsgeschenke gekauft, Weihnachtspost geschrieben, Weihnachtsputz gemacht, Weihnachtsessen vorbereitet, gekocht und dann irgendwann später wieder Weihnachtsgeschenke eintauschen. Und es ist kein Wunder, dass viele Menschen sich nach Weihnachten zu den Erschöpften zählen. Und die Frage ist, warum machen wir das eigentlich? Warum tun wir das? Weil wir denken, wir müssen das tun. Die anderen erwarten das von uns. Nur wenn ich den Erwartungen genüge, den Erwartungen der Familie genüge, den Erwartungen der Freunde, den Erwartungen des Chefs, ja auch den Erwartungen Gottes, erst dann bin ich wertvoll, dann bin ich akzeptiert, dann bin ich liebenswert. Und so rackern wir uns ab, um dieses Gefühl zu haben, ich habe doch was geleistet, ich bin doch wer. Aber was ist dann, wenn jemand diesen Kriterien der Leistungsgesellschaft eben nicht mehr genügt? Wenn der Arbeitsplatz wegrationalisiert wird? Ich habe mal einen Bericht gelesen von einem Arbeitslosen, der hat seine Situation so beschrieben. Er hat gesagt, seit ich mich aus dem Wettbewerb des Lebens zurückgezogen habe, ist jeder Tag eine Wiederholung des Vorhergehenden. Ich stehe jeden Morgen auf. Ich staube meinen Verstand ab, ich hole mir die Zeitung und lese die Todesanzeigen. Und wenn ich meinen Namen dabei nicht finde, weiß ich, dass ich noch lebe. Und wie muss sich ein älterer Mensch fühlen? Der spürt und merkt, die Leistung lässt nach, ich kann nicht mehr so wie früher und irgendwann das Gefühl kommt, ich bin den anderen eigentlich nur noch eine Last. Und ich glaube, jeder Mensch trägt in sich so eine tiefe Sehnsucht, so eine Sehnsucht, dass mich da jemand annimmt, so wie ich bin. Mit meinen Träumen, mit meinen Ängsten, mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen, mit dem Gelingen, mit dem Scheitern, mit meinen angenehmen Seiten, aber auch mit meinen Nervtötenden. Und vielleicht ist es die besondere Atmosphäre, gerade an Weihnachten, die diese Sehnsucht nochmal ganz besonders an die Oberfläche kommen lässt, die Erinnerung an die Kindheit. Aber ich denke, es ist vor allem die Botschaft von Weihnachten, die uns berührt, von diesem kleinen, hilflosen Kind in der Nacht von Bethlehem geboren. In diesem Kind kommt Gott zu uns Menschen und wir finden das, was wir suchen. Wir finden bei ihm Annahme und Geborgenheit und Wertschätzung und Liebe und Heimat. Und von 3 Auswirkungen dieser göttlichen Liebe ist in diesen Bibelworten die Rede, in diesem ersten Johannesbrief, wir haben es vorhin gehört. Es sind 3 Dinge, 3 Zusagen. Erstens, du darfst zu Gott gehören. Zweitens, du bekommst eine neue Chance. Und drittens, du hast eine wunderbare Zukunft vor dir. Erstens, du darfst zu Gott gehören. Johannes schreibt im Anfang seines Evangeliums in Johannes 1, allen, die Jesus Christus aufnahmen, die an ihn glauben, gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Durch den Glauben Gottes Kinder werden. Wir sind natürlich leiblich die Kinder unserer Eltern, aber wir sind eben auch Kinder Gottes. Gott hat uns angenommen, Gott hat uns quasi adoptiert. Und übrigens ist eine Adoption nichts Schlechtes, denn man wird vollgültig ein Kind. 2 Kinder fangen auf dem Spielplatz an, sich gegenseitig aufzuziehen und eines der Kinder ist ein adoptiertes und das andere nicht. Und dann sagt das eine Kind zu dem anderen, Edge, du bist ja nur adoptiert. Und das sagt das adoptierte Kind, Edge, Meine Eltern konnten mich aussuchen, deine nicht. Als Kinder Gottes können wir dankbar sein und mit einem guten Gefühl sagen, ja, Gott hat uns angenommen, wir gehören zu ihm. Und das können wir ganz selbstbewusst sagen, ohne jetzt auf andere herabzuschauen, aber doch so, dass wir sagen, ja, wir gehören zu Gott. Gottes Kind sein, das ist die Identität, das sind wir. Und das gilt es, dass wir das immer wieder auch uns in Erinnerung rufen lassen. Gegenüber all den anderen Bezeichnungen, mit denen wir sonst vielleicht tituliert werden. Ich weiß ja nicht, wie sie schon genannt wurden oder werden. Vielleicht werden sie mit Lieben Ausdrücken und Kosenamen gerufen und genannt. Mein Liebling, mein Schatz, meine Rennschnecke, mein Fruchtzwerg. Vielleicht sind sie aber auch schon mit ganz anderen Bezeichnungen benannt worden. Ja, du Blödmann, du Depp, du Pfeife, du Loser, du Evolutionsbremse. Und so jemand wie dich, so jemand können wir hier überhaupt gar nicht gebrauchen. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, in jedes Mal, wenn so ein negativer Ausdruck kommt, so eine Bezeichnung, dass dann Gott jedes Mal in dieser Situation sagt, stopp, das bist du nicht. Das bist du nicht. Das ist Gequatsche. Du bist mein Kind, du gehörst zu mir, ich stehe zu dir, du bist und bleibst ein Königskind. Vielleicht kann Ihre Figur nicht mit James Bond oder einer seiner Spioninnen mithalten. Dann schauen Sie aber mal nicht in den Spiegel, und nicht auf die Waage, sondern schauen Sie in den Stall von Bethlehem. Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannt, erkoren. Vielleicht sind Sie als Mutter, als Hausfrau alleingelassen in täglicher Anspannung, Kindergeschrei, Wäsche, Geschirrberge und Sie bekommen nur ganz selten vielleicht ein Dankeschön. Dann schauen Sie mal nicht auf die nervigen Kinder, schauen Sie nicht auf die herablassenden Blicke der Karrierefrauen, sondern sehen Sie in die Krippe. Ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Vielleicht können Sie wegen einer Krankheit, wegen des Alters nicht mehr mithalten mit den Jungen, mit den Gesunden. Dann schauen Sie mal nicht auf die ärztliche Prognose und nicht auf Ihr Geburtsdatum, sondern schauen Sie auf diesen neugeborenen Heiland. Ich lag in tiefster Todesnacht. Du warst meine Sonne, die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonne. Und das ist die erste Auswirkung der Liebe Gottes. Du darfst zu Gott gehören. Das Zweite, du bekommst eine neue Chance. Von Michelangelo wird ja berichtet, dass er einmal in Florenz einen ganz besonderen Marmorblock erworben hat. Und zwar, das war ein Block, da haben sich schon mehrere Bildhauer dran versucht. Aber sie haben ihn falsch bearbeitet und sie haben diesen Block regelrecht verschandelt. Aber Michelangelo hat aus diesem verschandelten Block, aus diesem Klumpen, hat er dann diesen berühmten David modelliert. Und wenn man gefragt hätte, Michelangelo, woher wusstest du denn, dass in diesem Klumpen da, dass da so ein wunderbarer David drinsteckt, da hätte er wahrscheinlich gesagt, ich habe das bereits in meinem Herzen gesehen. Marmor ist kostbar. Wir Menschen sind unendlich viel kostbarer, aber wir haben ein ähnliches Schicksal erlitten. Die Sünde, sie hat uns entstellt und verschandelt. Und wir vermurksen oft genug unser Leben und machen viel kaputt, wenn wir ohne Gott leben, ohne nach seinem Willen und Plan zu fragen. Aber Gott kann aus jedem einen besonderen Menschen machen, ein Königskind, ein gesegnetes Leben. Und wenn wir Gott fragen, woher weißt du denn, dass aus diesem Menschen noch sowas werden kann, dann würde er auch sagen, ich sehe das bereits in meinem Herzen voller Liebe. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, unser Problem ist, dass wir allerdings aus schlechten Gewohnheiten, dass wir aus destruktiven Verhaltensmustern, aus dem, was uns beschädigt und andere, dass wir da gar nicht so einfach rauskommen. Es reicht nicht, dass wir sagen, ich muss mich halt ein bisschen am Riemen reißen, mal einen Ruck geben. Ist manchmal ganz gut, ja, aber das wird alleine nicht genügen. Und deswegen heißt Gottes Antwort, auf das Projekt Neugestaltung. Ihr braucht Jesus Christus. Und deswegen schreibt Johannes, doch ihr wisst ja, dass Christus Mensch wurde, um uns von unseren Sünden zu befreien. Er war ja ohne Sünde. Er schenkt uns neuen Anfang. Und diese Umgestaltung, diese Neugestaltung, die beinhaltet zwei Schritte. Der erste Schritt heißt Vergebung. Wir dürfen unsere Schuld zu Jesus bringen und sagen, es tut mir leid, vergib mir. Wir dürfen sagen, Herr, ich vertraue mich dir an. Verzeih mir, wo ich schuldig geworden bin. Ich möchte zu dir gehören, nimm mich an der Hand, zeig mir den Weg. Das ist der erste Schritt, Vergebung. Und der zweite Schritt ist dann Veränderung. Denn wenn wir mit Jesus anfangen zu leben, dann wird unser Denken, unser Leben, unsere Einstellung schrittweise verändert. Nochmal Johannes. Wer mit Christus verbunden ist, der wird nicht länger sündigen. Wer weiter sündigt, weiß nichts von Christus und kennt ihn nicht. Es geht allerdings an dieser Stelle nicht um Perfektion. Es geht nicht um Vollkommenheit. Es ist nicht gemeint, wer vollkommen ist, wer quasi vollkommen sündlos lebt, ist mit Christus verbunden. Denn man muss immer die Schrift im Gesamten betrachten. Im Johannesbrief, zwei Kapitel vorher, Kapitel 1, da heißt es, wenn wir behaupten, wir sind ohne Sünde, betrügen wir uns. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Ich habe mal von einer Frau gelesen, die kam zu ihrem Pfarrer und hat gesagt, Herr Pfarrer, ich will Ihnen nur sagen, ich werde diese Gemeinde hier verlassen, denn diese Gemeinde hier ist nicht heilig genug. Ich werde mir eine andere Gemeinde suchen. Und da hat der Pfarrer gesagt, ist in Ordnung, machen Sie sich auf die Suche. Aber ich garantiere Ihnen eines. Wenn Sie die vollkommene Gemeinde gefunden haben, dann wird diese Gemeinde aufhören, vollkommen zu sein, sobald Sie dort Mitglied sind. Es gibt keine vollkommenen Christen. Es gibt kein vollkommenes Leben. Aber was gibt es? Es gibt schon in dieser Welt spürbare Veränderungen, die Gott bewirkt. Und wir alle wissen ja, was Begegnungen bewirken können. Man merkt es zum Beispiel, wenn ein Mensch sich verliebt hat, dann ist er nicht mehr der gleiche. Da interessiert sich auf einmal ein Kunstbanause für eine Gemäldegalerie. Der unsportlichste Sofahocker, der kauft eine Jahreskarte fürs Fitnessstudio. Der Ravioli-Dosenöffner, der kommt mit Anzug und Fliege und geht ins Gourmet-Restaurant. Und da ändert sich so manches im Leben, vom äußeren Erscheinungsbild bis zu Verhalten und Lebensgewohnheiten. Begegnungen verändern. Und das gilt natürlich ganz besonders in der Begegnung mit dem Kind in der Krippe, mit dem Mann am Kreuz, mit Jesus. Wenn wir in seiner Nähe leben, dann verändert sich das. Und das heißt, wenn wir uns dem aussetzen, seinem Reden, seinem Wort, seinem Sprechen, wenn wir sein Wort hören, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir im Gottesdienst sind, auf sein Wort hören, Gott zu uns sprechen lassen, wenn wir Abendmahl feiern und ihm begegnen, auch im Abendmahl, dann verändert uns das. Und dann werden wir ganz tief innen spüren, ja, du bist mein Kind. Und was auch immer andere Menschen über dich sagen, was immer du selbst über dich selbst denkst, du bist mein Kind, das ist die Identität, da kann nichts daran gerüttelt werden. Und das ist das Zweite, du bekommst eine neue Chance. Und das Dritte, du hast eine wunderbare Zukunft vor dir. Der Apostel schreibt, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, dann werden wir ihm gleich sein, wir werden ihn sehen, wie er ist. Kinder haben Zukunft. In einem Kind steckt eine unglaubliche Fülle von Möglichkeiten, die nur noch darauf warten, verwirklicht zu werden. Und manches in einem Kind ja schon früh zu entdecken, da sind sich die Kinder sicher. Da sagen dann die Kinder, oh ja, meine Tochter, die kann ganz toll malen. Auch wenn sie dann nicht erzählen, dass sie eigentlich nur die Tapete vollmalt. Oder der kann mit 5 Jahren schon, kann der Finanzmarktstabilisierungsgesetz sagen. Oder aber die bringt dem Meerschweinchen in der Badewanne das Schwimmen bei. Und andere Dinge, die entdecken wir dann erst beim genauen Hinsehen. Das hat Martin Luther einmal folgendermaßen erzählt. Er hat gesagt, jeden Morgen, als er dran dachte, der Luther an seine Schulzeit in Eisenach, hat er gesagt, jeden Morgen da zog der Rektor seine Mütze vor den Schülern ab, weil er gesagt hat oder gewusst hat, Gott wird einige von euch zum Bürgermeister, zum Richter, zum Doktor, zum Kanzler, zum Regenten bestimmt haben. Ein Kind ist ein Mensch mit Hoffnungen, mit unentdeckten Fähigkeiten. Und das gilt erst recht bei Gottes Kindern. Gott hat eine Fülle hineingelegt in unser Leben und wartet nur darauf, dass das verwirklicht wird. Dass wir unsere Potenziale entdecken und für Gott einsetzen. Aber auch im Blick auf unser Verhalten, dass wir vielleicht auch manchmal auf unseren Vorteil verzichten und den anderen im Blick haben. Oder dass wir auch einem Menschen respektvoll begegnen, selbst wenn er in der Sympathieskala auf der unteren Ebene ist. Und dann tut schon etwas von Gottes Liebe durchscheinen, von dieser Veränderung und von dem, was kommen kann. Aber diese Liebe, sie ist noch verborgen, auch dieses Potenzial. Denn wir alle wissen, es gibt in unserem Leben noch so viel Unvollkommenheit. Es gibt so viel Angst und Zweifel und Schuld. Und da hat es dann die Hoffnung schwer. Aber einmal wird alles, was Gott hineingelegt hat, sich ganz entfalten. Und dann werden wir sein, ähnlich wie Jesus. Wir werden also die Jesus-ähnliche Version von uns selbst sein. Wir werden zwar ganz wir selbst sein, ganz und gar, aber wir werden diese ganz aufrichtige, freundliche, liebevolle, zuverlässige, vertrauenswürdige Variante von uns selbst sein. Und dann stelle ich mir vor, dass wir einander anstaunen und sagen, wow, so warst du die ganze Zeit schon gemeint. Jetzt verstehe ich das. Und wir werden vielleicht wahrscheinlich selber sagen, wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich schon viel früher in diese Richtung gegangen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Weihnachten ist das Fest, an dem uns mit dem Kind in der Krippe die Liebe Gottes begegnet. Und diese Liebe macht aus uns Menschen etwas. Sie macht etwas aus dir, aus ihnen. Sie macht dich zu einem Kind Gottes. Sie schenkt dir eine neue Chance. Sie verändert dich und sie schenkt dir vor allem eine großartige Zukunftsperspektive. Und darauf sagen alle Kinder Gottes Amen.